Oh wow. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Bruno. Der Bruno ist Astronaut auf der Raumstation ISS. Bruno ist schon lange dort oben und es gefällt ihm eigentlich recht gut. Aber so mit der Zeit hat er das Gefühl, also es engt mich da schon ein bisschen. Und wo sie nachher ein riesiges Problem haben und jemanden brauchen, einen Freiwilligen für einen Außeneinsatz, sagt er, das ist genau das Richtige für mich. Endlich komme ich aus dieser Box raus. Er zieht seinen Raumanzug an. Und der Raumanzug ist so konzipiert, dass er einen Schlauch hat für das Mutterschiff und den Strom und den Sauerstoff und alles, was er braucht, zugeführt wird. Und gleichzeitig hat er so ein Notfallpaket. Eine kleine Batterie und ein bisschen Sauerstoff, den er versorgt, falls etwas schief läuft. Und so geht der Bruno raus. Aus dem Mutterschiff, er geht raus aus dieser ISS und tut seine Arbeiten machen und er arbeitet konzentriert, er ist mehrere Stunden draussen, er flickt das Ganze, er macht das Mutterschiff wieder flugtüchtig und als er so fertig ist mit Arbeiten, sagt sein Kommandant so, schau, es ist Zeit, du musst wieder reinkommen, bist lang genug draussen und jetzt gönnt sich der Bruno eine kleine Auszeit. Er dreht sich um und schaut die Weite vom Weltall an und sagt, leck, ist das schön draussen. Leck, ist das wunderbar. Endlich bin ich frei. Endlich bin ich nicht mehr so eingepfercht in die Enge. Endlich fühle ich mich wieder frei. Und in einem Akt vom Blödsinn macht sich der Bruno frei von dem Kabel und fliegt durchs Weltall. Und eine Zeit lang funktioniert sein System noch. Eine Zeit lang hat er noch Sauerstoff, aber irgendwann ist es fertig. Und der Bruno ist weg. Das ist eine kleine Illustration zum Anfang für die Position, die ich vorstellen möchte, wo ich das Gefühl habe, schon allein vom Namen muss sie richtig sein. Annihilationismus. Annihilationismus. Das ist die Sicht auf die Hölle, die davon ausgeht, dass es eine Hölle gibt. Also es ist nicht so, dass es die Hölle nicht gäbe. Die Hölle gibt es. Und dass Menschen, die sich gegen Jesus entschieden haben oder sich nie auf Jesus eingelassen haben, in die Hölle kommen. Aber dass die Hölle nicht ein Ort der ewigen Qual ist, sondern dass ihr Leben dort ausgelöscht wird. Annihilare ist latinisch und bedeutet auslöschen. Es ist die Sicht auf die Hölle nicht als ein Ort der Ewigkeit, sondern als ein Ort, wo es fertig ist. Es gibt verschiedene Sachen, wo ich glaube, das darf ich vorausnehmen, wir drei uns einig sind. Und ich kann an Film von dem anknüpfen und auf dem aufbauen, was du schon gesagt hast, Matthias. Ich glaube an eine Hölle, oder die Sicht auch von der Bibel. Oft die Hölle glaubt, dass die Hölle existiert, dass die Hölle gibt. Und dass es schlussendlich ein Ausloten ist in unserer Vorstellung von der Hölle. Auf die einen Seite die Liebe Gottes und auf die andere Seite die Heiligkeit Gottes. Und das sind die zwei konträren Punkte, die es für uns immer wieder schwierig ist, zusammenzubringen. Wo ich auf die einen Seite würde sagen, wie es der Matthias gesagt hat, so der Ort als Hölle von der ewigen Qual ist eine Betonung von dieser Heiligkeit und von der Gerechtigkeit. Und ich nehme dir ein bisschen voraus, ich vermute einmal, die Sicht, die Philipp wird vorstellen, eher auf der anderen Seite, von der Liebe und von der Güte Gottes, wo ich jetzt die Sicht vom Annihilationismus eher als Mitte-Position sehe, die versucht, beide Sachen zusammenzubringen. Jetzt, jede drei von diesen Sichten, jede drei Sichten, ist irgendwo in diesem Spektrum. Was wir aber nicht in Frage stellen, ist, dass es ein ewiges Leben gibt. Ja. Auch diese Sicht vom Annihilationismus sagt nicht, es ist nachher einfach fertig oder es ist für alle fertig. Es gibt ein ewiges Leben, aber es werden nur die ein ewiges Leben mit Jesus verbringen, die sich auch für den Jesus entschieden haben. Jetzt, was unterscheidet uns? Was jetzt diese Sicht unterscheidet, ist, dass es klar davon ausgeht, dass eine Entscheidungsmöglichkeit nach dem Gericht, nach dem Abschluss, dass irgendein Punkt kommt, wo es zählt und dass es nicht in Ewigkeit noch möglich ist. Also, wenn man ausgelöscht ist, ist man ausgelöscht. Ja. In dem Bild von Bruno, der hat sich abgekoppelt. Ja. Der fliegt zwar noch um und kann irgendwie von der Notreserve zehren, aber irgendein ist fertig. Das Zweite ist, wenn es darum geht, nach der Vorstellung, dass die Hölle irgendetwas müsste gut machen im Sinn von Strafe, im Sinn von ewiger Qual, würde die Sicht sagen, nein. Nein, das ist eine Vorstellung, die nicht richtig ist, sondern es ist die Hölle als Strafe im Sinn von einem ultimativen Ende, von einer logischen Konsequenz. eine logische Konsequenz von jemandem, der gesagt hat, nein, ich will das Leben nicht, ich will den Jesus nicht. Und Gott in seiner Liebe das akzeptiert. Und nachher sagt, gut, du hast dich losgekoppelt. Du hast dich losgekoppelt vom Leben. Du hast dich losgekoppelt von dem, was ich dir anbiete. Und wir wissen, das Leben, das Jesus uns anbietet, ist ein bisschen grösser als eine Raumstation. Und gleichzeitig die logische Konsequenz, wenn jemand sagt, nein, ich will nicht mit dem Jesus verbunden sein, dass es irgendeinmal aufhört. Jetzt zwei Grundgedanken, die dieser Sicht zugrunde liegen. Der erste Grundgedanke ist, dass allein Jesus das Leben ist. Und dass wir allein in Verbindung mit Jesus leben haben. Das ist der erste Grundgedanke. Das bedeutet aber auch, dass auch Menschen, die jetzt ohne Jesus leben, auch vom Leben von Jesus leben. Also manchmal haben wir Christen die Vorstellung, nur die mit Jesus verbunden sind, die haben das Leben. Und das glaube ich, jemand, der mit Jesus verbunden ist, hat eine andere Qualität von Leben, ist noch näher an dem Leben angekoppelt und kann mehr von dem Leben ziehen. Aber auf der anderen Seite geht die Bibel davon aus, dass auch Menschen, die jetzt ohne Gott leben, aus dem Jesus-Leben herausleben und mit dem Jesus in irgendeiner Form verbunden sind, nicht im Sinn von Errettung, aber im Sinn von Leben. Wenn alles Leben von Jesus kommt und er der Schöpfer vom Leben ist, dann ist alles Leben, das wir sehen, jedes Blümchen, das blüht, jeder Sonnenstrahl, in dem Sinn von Jesus getragen und von Jesus durchdrungen. Kolosser 1,16, da heisst es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Also ich gehe davon aus, dass alles Leben, das wir hier sehen, von Jesus durchdrungen und gehalten ist. Achtung, das heisst nicht errettet, das heisst gehalten. Das heisst zusammengehalten. Das ist der erste Gedanke, der dem zugrunde liegt. Der zweite Gedanke ist, dass Gott durch und durch Liebe ist. Seine Wesenseigenschaft ist Liebe. 1. Johannes 4,8 oder 1. Johannes 4,16 halten das fest, dass es Gottes Wesen ist, dass er Liebe ist. Liebe setzt eine mündige Entscheidung voraus. Liebe schaut es gegenüber als, ich würde jetzt nicht sagen gleichwertigen, aber doch als gleichwürdigen, als eigenständigen, von mir unabhängiges Wesen, wo eine Entscheidung treffen darf und vor allem, wo die Entscheidung, die es gegenüber trifft, eine Konsequenz hat, wo ich muss stehen. Also, wenn ein liebendes Wesen die Entscheidung vom anderen nicht akzeptiert, ja, dann ist er ein Unmensch oder ein Stalker. Also zum Beispiel, ich habe eine Frau wahnsinnig gern. Das ist meine Frau. Gott sei Dank erwidert sie meine Liebe und hat einmal Ja gesagt. Das gilt jetzt für alle Ewigkeit. Ja. Wenn sie jetzt aber nicht Ja gesagt und meine Liebe in dem Sinn nicht erwidert hat, hätte ich die eine Möglichkeit gehabt, und in dem Sinn sie in Ewigkeiten zu quälen. Ja. Oder ihre so lange nachzustellen, bis sie aus Verbarmen irgendeine Schnau gibt. Und ich glaube, beide Positionen entsprechen nicht einer Position der Liebe, die die Entscheidung vom Gegenüber akzeptiert. Und das ist der zweite Grundgedanke, wo dieser Sicht zugrunde liegt, wo sagt, Gott ist ein Gott der Liebe, der aus seinem Liebenswesen heraus handelt und darum auch die Entscheidung von jemandem akzeptiert, wenn er das Leben und die Liebe nicht annehmen will. Also Gott in seiner Liebe nimmt die Entscheidung vom Menschen ernst und sagt, ja, wenn du mich nicht willst und wenn du dich nicht auf das Leben einlassen willst, dann tut mir das zwar wahnsinnig leid und ich gebe alles dafür, dass das nicht ist und ich versuche, dein Herz in jeder Form zu gewinnen, aber am Ende muss ich die Entscheidung akzeptieren. Der Zorn Gottes ist ein Anerkennen von der natürlichen Konsequenz von der Entscheidung des Menschen und nicht ein Obendrauflegen von Gott, weil er die Entscheidung nicht lässig findet. Ja. Also wie komme ich zu diesem Urteil? Ich komme zu diesem Urteil, weil ich grundsätzlich die Bibelstellen wörtlich lese. Also ich stimme mit dir, Matthias, vollkommen überein, wenn wir etwas in der Bibel als Wahr erkennen, dann bindet uns das. Ja. Das Zweite, ich komme zu dem Urteil, weil aus meiner Sicht eine Unvereinbarkeit ist mit Gottes Wesen als Liebe, dass er Menschen in aller Ewigkeit würde quälen. Weil das wie eine zusätzliche Strafe wäre, wo Gott jetzt, um noch etwas draufzulegen, würde ja, jetzt, du hast mich nicht wollen, also quäl dich jetzt noch. Oder das Zweite, dass Gott die Entscheidung nicht akzeptiert und darum alle Ewigkeiten versucht, den Menschen jetzt gleich noch zurückzugewinnen. Das finde ich, das entspricht nicht dem Wesen der Liebe. Unser Leben und unsere Entscheidungen müssen Konsequenzen haben. Eine weitere Bibelstelle, die ich hier anfügen möchte, ist Johannes 15, Vers 5 bis 6. Aus dem Gleichnis von Jesus vom Weinstock heraus, wo ich glaube, dass die Sicht so ein bisschen exemplarisch darstellt. Ein Mensch, der nicht verbunden sein will mit Gott, der wird rausgeworfen, wird verdorrt, wird ins Feuer geworfen und wird verbrennen. Also das ist wie die Entscheidung des Menschen, die passiert, wenn er nicht mit Jesus verbunden sein will. Jetzt kurz schnell noch zwei, drei Worte, ich habe noch 5 Minuten, über die Sicht der Hölle. Also Hölle kann man wörtlich verstehen, im Sinne von wirklich Feuer, von wirklich verbrennen. Aber einfach mal zu sehen, dass Feuer steht in der Bibel immer für zwei Sachen. Es steht für Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen und es steht für die Reinigung, also vom Überwinden vom Bösen. Also, so wie mein Vorredner schon bereits gesagt hat, es gibt eine Trennung zwischen Gut und Böse. Und das ist ja ganz wichtig. In Ewigkeit wird das Gute bleiben und das Böse wird überwunden. Das ist eine biblische Aussage, die klar ist. Aber in dem Sinn, das Böse wird nicht nur getrennt, sondern das Böse wird auch verbrannt. Also das Feuer im Sinn von, es reinigt, aber es beendet auch. Ein paar Bibelstellen dazu. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt für mich nichts, was darauf herdeutet, die Bibelstelle, die Tod bedeutet, als irgendwelches Bild zu verstehen, dass das weitergehen soll. Wenn die Bibel von Tod redet, redet sie in meinen Augen von fertig. Also der Lohn der Sünde ist Tod. Wenn jemand losgelöst von Jesus lebt, ist es für ihn nachher fertig. Nicht, er wird in alle Ewigkeiten weitergequält. Und ich glaube, es geht auch von einer Vorstellung aus, dass unsere Seele ewig wäre. Die Sicht geht nicht davon aus, dass die Seele per se ewig ist. Dass der Mensch per se ein ewiges Wesen ist. Sondern, dass die Ewigkeit vom Mensch von der Ewigkeit Gottes abhängig ist. Und man nur in Verbindung mit Gott die Ewigkeitskomponente haben. Darum die Stelle aus dem Hesekiel, da heisst die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Also die Seele, die sündigt, soll sterben. Jetzt könnte man auch sagen, gut, Hebräisch könnte sagen, der Mensch, das betrifft das Ganze. Aber gleichzeitig ist es im Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 37, immer wieder ein Merkmal gewesen, wo der Gottlos bezeichnet wird als jemand, der irgendeinmal ausgerottet wird. Also nicht, wo in alle Ewigkeit weiter besteht, sondern wo es irgendeinmal fertig ist. Da heisst es verwelken. Der Übeltäter wird ausgerottet, er wird das Land nicht besitzen. Irgendeinmal ist er nicht mehr da. Ja. Siehe, da war er nicht mehr und ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Also wenn die Seele einen Ewigkeitscharakter hat, würde man ja nach dem Gericht die Seele immer noch sehen. Und da in den Psalmen heisst es, nein, es ist fertig. Oder ein Beispiel aus dem Neuen Testament, 2. Petrus 2, 6. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die zukünftig gottlos sein würden. Also Sodom und Gomorra ist auch nicht in Ewigkeit gequält worden. Sondern es war ein ewiges Gericht gewesen, in dem Sinn, dass das Gericht gekommen ist und er war vorbei gewesen, aber die Konsequenz von dem Gericht hat die Ewigkeit Bestand gehabt, im Sinn von, es war ausgelöscht gewesen und das Auslöschen hat nachher für alle Ewigkeiten gegolten. Oder Offenbarung. Das ist ja die Stelle, wo man immer wieder darauf verweist, auch in der Hölle, ein Bild, das ich einfach mal so übernehme, aber nicht wörtlich würde deuten. Auch da heisst es, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Darum sage ich, Annihilationismus geht von einer sehr wörtlichen Leseart von diesen Stellen aus, wo der Tod als effektiven Tod bezeichnet. Danke vielmals.